Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, das Wort, das ich mitgebracht habe als Predigttext für diesen Sonntag, steht im Matthäus-Evangelium im 9. Kapitel. Wir wollen hören auf die Verse 2 bis 8. Und siehe, da brachten sie zu ihm einen Gelähmten, der lag auf einem Bett. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und siehe, einige unter den Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst: Dieser lästert Gott. Als aber Jesus ihre Gedanken sah, sprach er: Was denkt ihr so Böses in euren Herzen? Was ist denn leichter zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen: Steh auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf Erden die Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten: Steh auf, heb dein Bett auf und geh heim. Und er stand auf und ging heim. Als das Volk sah, fürchtete es sich und pries Gott, der solche Macht den Menschen gegeben hat. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr Heiland, von ganzem Herzen wollen wir dir Dank sagen für dieses wunderbare Evangelium, das du uns heute schenkst als Predigttext. Wir wollen dir Dank sagen für diese Worte, indem wir dein Handeln so wunderbar vor Augen gestellt bekommen. Und wir wollen dich bitten jetzt für die Predigt über dieses dein Handeln, dass du es uns noch einmal neu groß werden lassen wollest, damit wir wie das Volk in Ehrfurcht vor dir stehen und dich preisen und loben. Damit das geschieht, damit wir dein Handeln an uns verstehen können, Herr, damit wir deine Botschaft aus dieser Predigt nehmen können, dazu brauchen wir deinen Geist, deine Hilfe. Und so wollen wir dich alle miteinander bitten: Segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, es ist über 30 Jahre her, dass mich ein Kommilitone, ein Mitstudent, eingeladen hatte, in sein Elternhaus zu kommen, nach Nordhessen, was ich gerne getan hatte. Sein Vater war auch Pfarrer. Und ich habe ihn und seine Familie dann in Trendelburg, einem ganz wunderschönen kleinen Örtchen, besucht. Und als ich in ihre Wohnung kam und das Wohnzimmer betreten habe, da war ich schlicht geflasht. Denn dieses Haus stand direkt am Berg und hatte einen Ausblick von so über 10 Kilometer über so die nordhessische Tiefebene, ein ganz fantastischer Blick, an dem man sich kaum satt sehen konnte. Und das habe ich dann während des Besuches auch das ein oder andere Mal zum Ausdruck gebracht, dass ich einfach begeistert war. Wir haben dann Kaffee getrunken, saßen am Tisch und ich saß natürlich am besten Platz, wo man diesen ganzen Ausblick genießen konnte. War eine fantastische Aussicht und ich habe immer wieder gesagt: Meine Güte, war auch noch tolles Wetter, wie wunderbar. Es war einfach richtig so eine Postkartenidylle, die man da vor Augen hatte. Als ich dann wieder gefahren bin und mich verabschiedet habe, da hat der Vater meines Freundes zu mir gesagt: Es ist gut, wenn mal jemand anderes kommt und einen daran erinnert, wie gut man wohnt und welch herrlichen Ausblick man genießen darf. Er wohnte nun mit seiner Frau seit mehreren Jahren in dem Haus, durfte das da tagtäglich genießen. Und so ist das ja, wenn man was ganz Wunderbares manchmal hat, das wird ja irgendwann so ein bisschen zur Routine und zur Selbstverständlichkeit. Und das hatte er dann aus dem Besuch von mir so ein bisschen mitgenommen, so nach dem Motto: Mensch, was habe ich ein Glück, dass ich so wohnen darf, wie ich wohne. Was ist das für ein wunderbarer, herrlicher Ausblick? Warum erzähle ich Ihnen diese Geschichte? Nun, weil das nicht nur beim Wohnen manchmal so ist, dass man sich so an die wunderbaren Dinge ganz schnell gewöhnt, auch wenn man ein tolles neues Auto hat oder irgendwas anderes Wunderbares erlebt, ganz schnell wird das ja zur Gewohnheit. Was vor allen Dingen manchmal zur Gewohnheit ist, ist, dass wir so einen herrlichen, wunderbaren Gott haben. Und das ist vielleicht auch mal ab und zu gut, wenn jemand anders nochmal kommt und einen darauf hinweist: Mensch, was haben wir für einen fantastischen Gott. Wie herrlich ist die Aussicht, die wir auf Jesus Christus haben dürfen. Auch wenn wir nicht so toll wohnen wie die Eltern meines Freundes, aber welche Aussicht haben wir nicht, wenn wir an Jesus Christus glauben. Und darum soll es gehen in dieser Predigt, um das herrliche Handeln Jesus, auf das wir noch einmal blicken wollen in dieser Geschichte, auf das wir neu ins Loben und Preisen über unseren Gott kommen, über all das Wunderbare, was er tut, so wie eben in der zweiten Lesung am Ende hieß. Und alles Volk freute sich an seinen herrlichen Taten, an seinem herrlichen Handeln. Das ist mein Wunsch für diese Predigt, dass, wenn sie denn fertig ist, sie sich neu freuen über das herrliche Handeln Jesu Christi an ihnen, an dir, das schon so lange mit dir geht, aber dass du heute noch einmal neu vor Augen gestellt bekommst. Das herrliche Handeln Jesu, drei Punkte. Erstens das Sehen Jesu, zweitens das Ansprechen Jesu und drittens das Aufstehen durch Jesus. Das Erste, das Sehen Jesu. Davon handelt diese Geschichte, dass Jesus sieht. Das heißt hier, als Jesus ihren Glauben sah, da sprach er zu dem Gelähmten, als Jesus aber ihre Gedanken sah. Und er sieht natürlich auch den Gelähmten als solches in seiner Krankheit, in seinem Gebundensein. Und das ist etwas, was unser Gott und Herr tut, nicht nur bei dem Gelähmten, sondern bei allen Menschen hier auf Erden, dass er sie alle sieht. Es sind alles seine Geschöpfe. Er sieht nicht nur jeden seiner Planeten, die er geschaffen hat, sondern sieht auch auf diesem einen Planeten auf der Erde jeden seiner 7,6 oder 7,8 Milliarden Menschen, die momentan hier sind. So heißt es immer wieder in der Bibel, Psalm 33 etwa, der Herr schaut vom Himmel und sieht alle Menschenkinder. Von seinem festen Thron sieht er auf alle, die auf Erden wohnen. Oder Psalm 139, es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner war. Also Gott, so sagt es die Bibel, sieht nicht nur jetzt im Moment alle Menschen, sondern der weiß auch um das, was für diese Menschen morgen und übermorgen und in 10 und in 20 Jahren ist. Gott sieht alles. Und das ist erstmal eine objektive Wahrheit der Bibel, aber die müssen wir runterbrechen auf unser kleines Leben. Das eine ist ja, dass Gott alle sieht, aber du darfst heute hören, Gott sieht dich. Gott sieht dich. Das Sehen Jesu betrifft dich ganz individuell. Und ich möchte das deutlich machen an drei Punkten. Und zwar, dass Gott dein Elend sieht, dass er deinen Glauben sieht und dass er deine Sünden sieht. Das ist das Erste. Gott sieht, Jesus sieht dein Elend. Das ist das, was hier in der Geschichte passiert. Jesus sieht den Gelähmten und er weiß genau, was mit dem los ist. Er weiß um sein Elend, dass der nicht laufen kann. Es sind da Viere, so wissen wir das, wenn wir Markus noch dazu nehmen, wenn wir diese Geschichte lesen halt, dass es vier sind, die ihn schleppen müssen, um überhaupt zu Jesus zu kommen. Er sieht das Elend von diesem Mann. Und nicht nur hier, wir haben eben in der zweiten Lesung genau dasselbe gehabt. Da ist er in der Synagoge und da sind viele Männer, da sind viele Menschen und Frauen, die dort versammelt sind, aber er sieht ganz besonders diese verkrümmte Frau. Und wer so ein bisschen im Neuen Testament zu Hause ist, die Evangelien kennt, der weiß, dass das als Stereotype immer wieder vorkommt. Das heißt, und Jesus sah sie, Jesus sah ihn. Das überlegt man, liest man so schnell, aber das ist ganz wichtig, dass das etwas Grundlegendes des Evangeliums ist, dass Jesus gerade die Menschen sieht, die im Elend sind, denen es nicht gut ist. Mein großes Predigtvorbild, Wilhelm Busch, der hat immer gesagt in den Predigten, Jesus hat einen Zug zum Elend. Der ist nicht für die Gesunden und Starken gekommen, sondern für die Kranken, die Einsamen, die Trauernden und für die Verzweifelten. Sie sieht er in besonderer Weise. Und das möchte ich dir heute zusprechen. In deinem Elend, in deinem Kummer und in deiner Sorge. Jesus sieht dich. Das ist eine wunderbare Erfahrung, wenn wir in schlimmen Zeiten drin sind und denken, niemand ist da, niemand hält uns, dass wir dann feststellen dürfen, er ist da und sieht mich. In den Vätergeschichten wird das so wunderbar berichtet, als Abraham in der furchtbarsten Situation seines Lebens ist und wo Gott ihm den Auftrag gibt, seinen Sohn zu schlachten halt. Und das schließlich nicht passiert, da baut er dann als Dankbarkeit einen Altar und nennt diesen Altar, der Herr sieht. Der Herr sieht. Der hat natürlich im Moment gedacht, Gott weiß gar nicht, was bei mir abgeht, was in mir drin los ist. Doch, das wusste Gott ganz genau. Und das versteht dann Abraham und baut diesen Altar. Gott sieht. Oder bei der gedemütigten Hagar, diese Magd, die er dann als zweite Frau genommen hat und die den Ismael bekommt und die dann ausgetrieben wird, weil Sarah weg, schick sie weg, scheuch sie weg. Die geht dann in die Wüste und denkt auch, ist alles vorbei, ich bin ganz alleine mit meinem Kind halt. Und dann darf sie erleben halt, dass Gott ihr eine Wasserstelle gibt, dass sie nicht verdurstet, nicht stirbt. Und dann sagt sie als Reflex auf das Handeln Gottes, du bist ein Gott, der mich sieht. Ein Gott, der mich sieht. Und diese wunderbare Botschaft durfte ich schon vielen Menschen sagen, die verzweifelt gewesen sind. Ob das im Krankenhaus war, wenn einer keine Angehörigen hat oder die Angehörigen besuchen oder nicht, das ganz alleine, wenn dann gesagt wird, Herr Pastor, ich bin jetzt 3 Wochen hier, Sie sind der Erste, der gekommen ist, um mich kümmert sich ja keiner mehr, niemand sieht mich. Das ist eine frohe Botschaft, die man dann Leuten sagen darf, doch, einer ist da, der sieht dich, Jesus Christus. Und das möchte ich dir heute auch zusprechen für dein Ausgegrenztsein, dein Kummer, dein Elend, in dem du bist. Jesus sieht dich. Vielleicht hast du schon über Monate oder Wochen gebetet in deiner schwierigen Situation und du hast noch keine Antwort bekommen oder denkst einfach, der Herr hat sich die Ohren zugestoppt. Nein, Jesus sieht dich. Darauf darfst du dich verlassen in deinem Elend. Aber Jesus sieht dich nicht nur in deinem Elend, das macht diese Geschichte deutlich, das ist so wunderbar, er sieht dich auch in deinem Glauben. Diese Geschichte ist eine ganz tolle Geschichte, ich liebe diese Geschichte, so wie sie Matthäus überliefert, auch bei Markus halt, dass da Menschen kommen und einen Gelähmten tragen und dann heißt es, das ist ja das ganz Besondere im Evangelium, als Jesus ihren Glauben sah, also den Glauben der Viere, die ihn tragen, spricht er zu dem Gelähmten, deine Sünden sind dir vergeben. Also, da hat ja jeder reformierte Theologe sofort Bauchschmerzen halt, so nach dem Motto, wie, das funktioniert doch nach unserer Theologie nicht so. Also vor Gott muss selber jeder treten und um Vergebung seiner Schuld bitten. Aber bei Gott sind manchmal Dinge möglich, durch den Glauben, die größer sind, als wir es uns vorstellen. So steht es in der Schrift. Als Jesus ihren Glauben sah, spricht er zu dem Gelähmten. Das ist was Wunderbares und das ist jetzt nicht singulär hier. Wir finden das immer wieder, dass Jesus Glauben sieht. Das ist zum Beispiel die kananäische Frau in Matthäus 15. Da heißt es auch, dass er den Glauben sieht und dann sagt er, dein Glaube ist groß und deshalb wird die Tochter gesund. Oder wenn wir an die 10 Gebote denken im 2. Gebot, da heißt es halt, dass Gott der Herr ein eifernder Gott ist, der die Missetat der Väter bis ins 3. und 4. Glied heimsucht. Aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Also unser Glaube wird von Gott gesehen und der bewirkt etwas. Und das möchte ich an diesem Punkt als Zweites sagen. Gott sieht deinen Glauben. Und ich weiß um viele von euch, die seit Jahren treu und fest die Hände falten für irgendeinen anderen Menschen. Für ein Kind, für ein Enkelkind, für einen Nachbarn, vielleicht für den Ehemann, der noch nicht im Glauben ist. Wenn man so ein Stück weit verzweifelt ist, da passiert ja nichts. Da ist ja gar nichts. Als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten. Jesus sieht deinen Glauben und deine Gebete sind nicht umsonst. Und das ist das Wunderbare und Herrliche an unserem Herrn und Heiland. Er sieht unseren Glauben. Und da passiert etwas in der unsichtbaren Welt. Es wird erzählt davon, dass die Gebete der Heiligen, derer, die zu Jesus gehören, gesammelt werden vor dem Thron Gottes in goldenen Schalen. Jesus sieht deinen Glauben. Deine Gebete, die du gesprochen hast, die vielen Tausenden, immer um dasselbe, das ist nicht an der Decke hängen geblieben, das ist vor dem Herrn. Jesus sieht es. Und du darfst dich darauf verlassen, dass er zu seiner Zeit das Richtige tun wird. Auch das darf ich den treuen Betern sagen, die darum ringen, dass Kinder, dass Enkelkinder, Nachbarn, Menschen zum Glauben kommen und die nichts sehen, weiterbeten. Ich habe so häufig erlebt, bei Beerdigungen, nachher, dass Leute mir sagen, Mensch, wenn nur meine Großmutter, wenn nur mein Vater wüsste, ich bin jetzt auch im Glauben, der hat immer und der hat es nicht gesehen. Ich sage, kein Problem, der ist jetzt in der Ewigkeit, der kriegt es mit halt, sie kriegt es mit halt. Und das ist eben vorlaufende Gnade. Und da kann ich euch immer nur wieder Mut machen, einfach Glauben zu haben, Vertrauen zu haben, denn Jesus sieht euren Glauben. Das ist etwas ganz, ganz Wunderbares. Übrigens, nicht nur, wenn wir ihm etwas zutrauen, er sieht uns auch, wenn wir angefochten sind. Vielleicht ist das ja momentan dein Problem. Ist das deine Mühsal? Es geht ja heute jetzt im Gottesdienst um mühselig und beladen sein. Vielleicht ist ja finanziell, gesundheitlich, familiär alles in Ordnung. Aber vielleicht bist du im Glauben so ein Stück weit abgesagt. Vielleicht ist da so eine Schwächephase. Dann darfst du wissen, Jesus sieht das. Komm zu ihm. Lass dich neu erquicken. Lass dich auferbauen im Glauben. Geh unter sein Wort und du wirst sehen, wie du neue Kraft bekommst. Jesus sieht deinen Glauben. Das darfst du wissen. Das ist das Zweite, Jesus sieht den Glauben, aber er sieht auch deine Sünden. Das erste war, Jesus sieht dein Elend. Das zweite, Jesus sieht dein Glauben. Das war ja so ein bisschen positiv. Jetzt sagt vielleicht der eine oder andere wieder, ach Mensch, der Latzel kann es nicht lassen. Jetzt muss er ja wieder was Negatives bringen. Halt, Jesus sieht auch meine Sünden. Das ist nichts Negatives. Das ist was Wunderbares. Ich freue mich, dass Jesus meine Sünden sieht. Und wenn ich vor ihn trete und Vater unser bitte gläubigen Herzens, dann nimmt er mir die weg. Halleluja, das ist das Wunderbare. Ich habe doch keine Angst vor diesem Gott und Herrn, der für mich auf Golgatha gestorben ist. Nein, das ist nicht so wie bei George Orwell, Big Brother is watching you. Ja, Gott sieht alles und er sieht auch meine Sünden, aber Halleluja, the loving Lord is watching me. Das ist meine Sache und er kümmert sich um meine Sünde. Und so oft ich falle, nimmt er mir die Sünde weg und heilt sie. Es gibt ja für Sünde, die wir tun, zwei Orte, wo sie sind. So sagt es Luther, nicht meine eigene Idee. Luther sagt, entweder die Sünde liegt auf dir und drückt dir den Hals zu und dann bist du verloren. Oder aber die Sünde liegt auf dem Lamm Gottes, auf Jesus Christus und dann wirst du selig. Halleluja, dass meine Sünde auf dem Lamm Gottes, auf Jesus Christus liegt und dass er sich um meine Sünden kümmert. Ich gehe regelmäßig jedes Jahr einmal zum Hautscreening, zu meiner Hautärztin. Da guckt die mich so durch, von Kopf bis Fuß. Und so jedes zweite und dritte Jahr sagt die dann wieder, oh, hier das Muttermal hat sich verändert, das ist so, oh, das ist nicht gut, müssen wir mal rausschneiden. Da bin ich nicht traurig drüber, dass sie das detektiert und feststellt, dass da an meiner Haut was nicht in Ordnung ist. Da bin ich dankbar für. Die nimmt das raus, sonst wird das eventuell Hautkrebs geben. Das ist eine wunderbare Geschichte. Und genauso ist es bei meinem Gott und Herrn, der meine Sünde sieht. Natürlich ist die Sünde nicht in Ordnung, das ist nichts Schönes. Aber Halleluja, wie herrlich, dass Jesus Christus auf Golgatha für meine Sünde gestorben ist. Und dass er die übernimmt, dass sie nicht, wie Luther sagt, auf meinem Hals irgendwie drückt, sondern dass ich davon befreit bin und selig werden darf halt. Was ist das, was für herrlich ist, dass Jesus meine Sünden sieht und dass er sich darum kümmert? Wunderbar. Also das ist das Erste an dem herrlichen Handeln Jesu, das Sehen Jesu. Er sieht mein Elend, er sieht meinen Glauben, er sieht meine Sünden und ich möchte es dir noch einmal zusprechen. Er sieht dein Elend, er sieht deinen Glauben und er sieht deine Sünden. Ein zweites, das Ansprechen Jesu. Es bleibt hier in der Geschichte nicht dabei, dass Jesus nur sieht, sondern er wendet sich auch dann den Menschen zu. Er spricht zu dem Gelähmten. Und zwar in zweifacher Weise. Einmal spricht er zu ihm bezüglich seiner Sünden. Das ist das Erste, er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und das Zweite bezüglich seiner Krankheit, steh auf, heb dein Bett auf und geh. Das ist das Wunderbare. Gott sieht sowohl unsere geistliche Not, wie aber auch unsere körperlichen Schwierigkeiten, die wir haben, also das Irdische. Und er kümmert sich darum und spricht uns darauf an. Was ist das herrlich? Ich weiß nicht, was dieser Gelähmte, als er dann weggegangen ist, vielleicht gedacht hat. Das ist immer so eine Sache. Ich versuche mich dann immer in die Menschen hineinzudenken damals, was bei denen so passiert ist. Der war ja Jude vermutlich und war, denke ich, auch im Alten Testament zu Hause. Und vielleicht hat er den Psalm 103 vor Augen gehabt, der da heißt, lobe den Herrn meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und dann kommt es, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Das ist das, was der Heiland tut, was Jesus Christus tut. Der alle Sünden vergibt und alle Gebrechen heilt. Das hat er erlebt. Sünden freigesprochen und er kann wieder gehen. Halleluja. Was für ein herrliches Handeln von Jesus Christus. Und das ist das, was das Wort Gottes, das Ansprechen Jesu tut. Es schafft eine andere Realität. Es schafft eine neue Wirklichkeit. Wenn Jesus in unser Leben hineinspricht, dann werden Dinge anders, wenn wir dieses Wort annehmen und dem nachfolgen. Das geschieht hier für den Gelähmten. Da wird manch einer sagen, ja, aber so hätte ich es ja auch gerne. So eine Ansprache für mein Leben, das würde ich mir auch wünschen. Dann werden heute Morgen in St. Martini Wünsche wahr, denn Jesus spricht dich genauso an. Als Erstes sagt er dir in dem Wochenspruch, komm du her zu mir, der du mühselig und beladen seist, mit deinem Gelähmtsein, mit deinem Elend, ich will dich erquicken. Dieses Wort gilt dir. Da durfte ich sie eben schon mit begrüßen im Namen Jesu Christi. Und ich möchte es dir, möchte es Ihnen nochmal zusprechen für deine Situation. Wenn du so ein körperliches, so ein irdisches Leiden hast, Jesus sagt dir zu, komm her zu mir, ich will dich erquicken. Aber vielleicht ist nicht das Irdische dein Problem, sondern du bist in irgendeiner Glaubenssache gebunden. Du bist von Sünden belastet. Da darf ich dir auch das herrliche Wort Jesu zusprechen, dass er am Kreuz auf Golgatha für alle Ewigkeit ausgerufen hat, für all diejenigen, die sich an ihn wenden. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dafür ist Jesus Christus gestorben, dafür hat er sein Blut vergossen, hat sein Leib gegeben, dass das gilt. Und du darfst diese beiden Worte hören, für deine geistliche Not und auch für deine irdische Not. Jesus spricht dich an wie den Gelähmten. Das Einzige, was du nur noch zu tun hast, du musst diesen beiden Worten Folge leisten. Für deine Sündhaftigkeit, glaub dem einfach, dass Jesus für dich gestorben ist und für dich zum Vater gerufen hat. Vergib ihm, vergib ihr, denn er wusste nicht, was er tut. Ich bin dafür gestorben. Glauben annehmen, alles in Ordnung. Und wenn du ein irdisches Leiden hast, dann zu Jesus gekommen, ihm alles gebracht und du wirst sehen, wie dich früher oder später erquicken wird. Es ist nur eins für dich nötig, du musst dieser Ansprache Jesu Folgen leisten. Du musst diesen Ruf befolgen und du musst dem glauben, was er dir zusagt. Als wir eben die zweite Lesung gehört haben, das war ja so exemplarisch bei dieser gekrümmten Frau. Ich sagte eben ja schon, ich denke mich gerne immer in die Situation dieser Menschen zurück, wie das wohl damals gewesen sein mag in dieser Synagoge, wo da vielleicht 100 Leute zusammengestanden haben, viele angesehene Männer aus dem Dorf, junge, kräftige Männer, attraktive, hübsche Frauen und sie so gekrümmtes Weibchen in der hintersten Ecke. Und auf einmal kommt der Ruf Jesu an sie. Er spricht sie an. Komm her. Was sie da wohl gedacht hat? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass sie sich in Bewegung gesetzt hat, dass sie diesem Ruf nachgegangen ist. Und das ist das Entscheidende, was wir tun müssen. Dass wir genau das tun, wie der Gelähmte hier in der Geschichte. Da sagt Jesus, steh auf, nimm dein Bett und geh. Der macht's. Annehmen. Das Wort annehmen, wenn uns Jesus Christus anspricht. Und das Wunderbare ist ja, dass er uns auch heute noch so anspricht, wie damals vor 2000 Jahren. Durch sein heiliges und lebendiges Wort. Durch die Verkündigung, die bibeltreue Verkündigung seines Wortes. Und das, was ihr da hört, das nehmt an. Das ist das Entscheidende, was wir machen müssen. Wir müssen das Ansprechen Jesu, sein Ruf an uns, sein Sprechen mit uns, dann annehmen und das befolgen, darauf vertrauen. Und ich sage jetzt mal etwas ganz Steiles aus meiner Erfahrung als Pastor. Das ist jetzt nicht gemessen, dass ich mit Statistiken belegen könnte, sondern das ist gefühlt. Also nicht so stark gemessen, aber gefühlt. Das ist so aus meiner Erfahrung heraus. Meine Erfahrung bei den Gläubigen ist, also diejenigen, die wiedergeboren sind, die haben nicht so sehr Probleme, ich sage mal, mit den harten, fordernden Worten. Gib deinen Zehnten, halte den Sabbat, tu dieses und jenes. Du musst etwas tun, also diese fordernden Worte des Gesetzes. Da haben viele Wiedergeborene kein Problem mit. Aber diese freisprechenden Dinge, fürchte dich nicht, ich will dich erquicken, komm her zu mir, damit haben viele Wiedergeborene ein Problem. Nicht die Dinge zu tun, die es gilt zu tun, auch im Glauben, sondern die Gnade des Evangeliums anzunehmen. Aber das möchte ich dir einfach nochmal sagen, der du im Glauben stehst. Dieser Heilandsruf heute, der gilt für dich, wo Jesus sagt, komm her zu mir, in deiner Mühsal, ich will dich erquicken. Nur seid gehorsam, komm zu Jesus und lass das einfach geschehen. Das ist das Wunderbare, das Herrliche, dass wir so einen Gott haben, der uns immer wieder diese wunderbaren Dinge zuruft. Wir begrenzen unseren Glauben häufig nur auf das, was Gott von uns fordert. Viel, 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 viel mehr. Und zuerst ist es das, dass Gott uns so viele Dinge zuspricht. Und bitte, wenn ihr die Stimme Gottes hört, dann das Ansprechen des Herrn, dann befolgt das. Das ist zum Segen. Ich erzähle an der Stelle, wenn ich so über das Anrufen Gottes spreche, immer die Geschichte von meinem kleinen Hundchen, wie ich mit dem umgehe. Ich bin vor Jahren einmal mit ihm spazieren gegangen, gehe an einem Feld vorbei, das gerade mit dem Mähdrescher dann entsprechend, wo das Feld gehäckselt wurde halt, so ein riesen Mähdrescher, und mein Hund hat irgendeine Spur und läuft auf das Feld hinein. Jetzt habe ich ja nur so einen kleinen Dackel, auch noch so einen ganz kleinen, so einen Kaninchendackel, keinen normalen, so einen ganz mini, der ist ein Meerschweinchen, das bellt halt, sieht kein Mensch, schon gar nicht irgendein Mähdrescherfahrer halt, und ich denke, du liebe Zeit, ne? Und dann rufe ich den, ich sage, Camilla, komm her. Und Gott sei Dank hat er meinen Ruf gehört. Und nicht nur gehört, bei Dackeln ist das so was Eigenes, hat ihn auch befolgt. Das ist ja wichtig, zu sagen, das Hören ist das eine, aber das dann auch zu tun. Ist ja umgekehrt und wir waren beide froh, dass er nicht unter den Mähdrescher gekommen ist. Er hat es nicht so verstanden, ich habe es gut verstanden. Und so ist es bei unserem Gott und Herrn auch. Der ruft uns immer wieder die Dinge zu. Der spricht uns immer wieder an in unserer Situation. Das Entscheidende für uns ist nur, dem wirklich zu vertrauen und das genau zu tun. Und wenn der uns sagt, fürchte dich nicht, wenn der sagt, steh auf, dann machen wir es einfach, weil er weiß, was wir brauchen, was richtig ist für unser Leben. Ein drittes über das herrliche Handeln Jesu, das Aufstehen durch Jesus. Jesus sprach zu dem Gelähmten, steh auf, hebe dein Bett auf und geh heim. Und er stand auf und ging heim. Die Kraft des Auferstandenen werden wir in Gänze erleben, wenn es zum finalen Auferstehen kommt. Das ist das Wunderbare, wir, die wir zu Jesus gehören, wir werden erleben, wenn wir tot sind, sofort die Auferstehung, dass wir bei ihm sein werden im himmlischen Jerusalem. Aber das Aufstehen durch Jesus ist nicht allein beschränkt auf die Ewigkeit, sondern die Kraft des Heilandes wirkt auch in dieser Welt, dass er uns immer wieder die Kraft schenkt, um aufzustehen, wenn wir da niederlegen. Hier ist es der Gelähmte, der nach so vielen Jahren und Jahrzehnten durch Jesus die Kraft gibt, aufzustehen. Und das ist auch eine Stereotype in den Evangelien, in der gesamten Bibel, dass wenn man dem Ruf Gottes folgt, dass man dann immer wieder die Kraft hat, aufzustehen, weiterzumachen, ganz gleich, was einen quält. Das gilt für die Krankheit, hier für den Gelähmten. An anderer Stelle, Johannes 5, wird das von einem anderen Gelähmten berichtet. Auch da sagt Jesus dann, steh auf, steh auf. Und wenn du jetzt in Krankheit bist, wenn es dir nicht gut geht, dann kann ich dir nicht zusagen, steh auf, du bist wieder gesund. Aber ich darf dir sagen, steh auf und mach weiter. Ich weiß nicht, was deine Schwäche momentan in deiner Krankheit ist halt. Aber im Namen Jesu Christi darf ich dir sagen, steh auf und mach weiter. Und nicht nur für die Krankheit, für die körperliche Krankheit, auch für die psychische Krankheit, in den Depressionen. Als der große Gottesmann Elia in diese Depression verfällt, als er da nach dem Ausrotten der Baalspriester am Karmel schließlich verfolgt wird von der Isabel, er in die Wüste läuft, nicht mehr weiter will, sterben will, was sagt Gott zu ihm? Steh auf und iss. Und er gibt ihm die Kraft, weiterzugehen. Die Situation hat sich noch nicht verändert. Die ist noch genauso wie vorher. Die Isabel will ihn umbringen. Er hat da Probleme mit den herrschenden Politikern. Aber Gott sagt zu ihm, steh auf, mach weiter. Und er sagt es nicht nur, sondern er gibt ihm auch die Kraft dazu. Und das darfst du auch wissen, in deiner Traurigkeit, in deiner Depressivität, wo du vielleicht unter deinem Wacholderstrauch momentan sitzt und nicht einiges sagst, hat alles keinen Wert mehr, ich will nicht mehr. Jesus sagt dir heute, steh auf, mach weiter. Ich bin da, ich werde dir Kraft geben und ich werde dir eine wunderbare Zukunft schenken. Aber vielleicht sind es die äußeren Zwänge, die dies unmöglich machen. Du bist vielleicht in der Traurigkeit, aber irgendwie dein Leben ist so eingeengt, du kannst nicht. Auch da sagt dir Jesus, steh auf. Wir haben vorletzte Woche Bibelstunde gehabt hier, wir machen die Apostelgeschichte und haben diese herrliche Geschichte aus Apostelgeschichte 12 betrachtet, wo da Petrus im Knast ist und im wahrsten Sinne des Wortes in äußeren Zwängen. Zwei Soldaten ihn bewachen und er in Ketten ist. Und dann kommt der Engel und der Engel lässt dann die Ketten abfallen, aber dieser Engel muss ja mit diesem Petrus reden wie mit einem kleinen Jungen. Er muss ihm nicht nur sagen, halt zieh dir was an, sondern er sagt vor allen Dingen eins, steh auf. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, ne, zu sagen, wenn ich jetzt raus will aus dem Knast, aber das ist wichtig, dass Gott uns immer wieder das sagt, steh auf und mach weiter. An meiner Hand kannst du weitermachen. In deiner Depression, in deiner beengten Situation gar keine Probleme. Auch in deiner Sündhaftigkeit, wenn du hineingefallen bist. Das ist nicht gut, wenn wir sündigen. Das ist eine Katastrophe, das ist schlimm. Aber dafür ist Jesus Christus auf Golgatha gestorben. Und wenn du in Sünde gefallen bist, dann geh unter das Kreuz, beug dich vor dem Heiland. Und dann darfst du hören, dass der Heiland dir sagt, steh auf und mach weiter. Wie Johannes 8, die Ehebrecherin, wo sie alle kommen wollen und wollen die Frau umbringen, um Jesus da zu schaden. Und als er das offenbar macht, die alle weggelaufen sind, steht er alleine vor dieser Frau. Und dann spricht er nicht das Urteil, sondern sagt ihr, geh hin, quasi steh auf, sündige fort nicht mehr. Und das möchte ich dir auch zusagen. Wenn es vielleicht nicht die Krankheit, die Depression, ein äußerer Zwang ist, der dich momentan zum Daniederliegen bringt, wenn es momentan so deine Sündhaftigkeit ist, dann unter das Kreuz vom Heiland Jesus Christus gekommen. Und dann darfst du neu hören, deine Sünden sind dir vergeben und steh auf und mach's mit meiner Kraft besser. Aber jetzt muss ich nochmal auf das zurückkommen. Eben Jesus gibt uns nicht nur die Kraft zum Aufstehen hier in dieser Welt. Darauf dürfen wir uns verlassen. Nein, die gigantischste Kraft wird ja kommen, wenn diese Welt für uns zu Ende ist. Wenn wir in Grab gelegt werden und unser Körper dann verfault und nichts mehr ist, wir wieder zur Erde werden halt, dann ist das, was hier irdisch passiert. Aber dann haben wir längst, wenn wir zu Jesus gehört, ja den Ruf gehört, steh auf. Dann ruft er uns zur Auferstehung. Und darauf gehen wir zu. Und das ist so die finale, ultimative, herrliche Aussicht, die wir haben. Egal, wie schwer deine Zeit jetzt hier ist, du darfst wissen, Jesus ist da und will dir in deiner Mühsal und deinem Beladensein helfen. Aber du darfst wissen, das Happy End deines Lebens kommt. Weil allerspätestens dann, wenn du in den Tod gehst, du den Heilandsruf hören wirst, wenn du an ihn glaubst, steh auf, komm zu mir in die Herrlichkeit ins himmlische Jerusalem. Wir dann auferstehen werden von den Toten. Gigantisch. Das ist mal eine herrliche Aussicht. Das ist wunderbar gewesen, da bei meinem Freund zu sitzen an der Kaffeetafel und da über das nordhessische Bergland zu schauen. Aber es ist noch viel, 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 viel herrlicher zu wissen, wie der Herr Jesus Christus an mir und an euch handelt. Zu wissen, was er alles für uns tut. Er sieht dich, er spricht dich an und er gibt dir in jeder Situation die Kraft zum Auferstehen. All Lob und allen Preis diesem wunderbaren Herrn und Gott für sein herrliches Handeln an uns. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.